Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns von den Türen des Verständnisses öffnet, dass wir diese Sura insha'Allah auf beste Art und Weise erstmal erklären und verstehen und auch danach handeln. Im Namen Allahs des Allerbarmes des Barmherzigen, Surat At-Tin, Sura 95, ist eine mekkanische Sura gemäß der meisten Gelehrten des Tafsir. Eine mekkanische Sura heißt, dass sie in der Periode nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist. Wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith von Jubair ibn Mut'im radiallahu ta'ala anhu Surat At-Tin in Salat al-Isha gelesen hat. Das hilft uns aber nicht viel weiter, um zu bestimmen, dass sie in Medina abgesandt worden ist, denn das könnte ja trotzdem sein, also dieser Hadith ist nämlich in der medinesischen Periode hat stattgefunden. Aber es muss deswegen nicht sein, dass diese Sura deswegen erst in Medina abgesandt worden ist, aber trotzdem ist es die Ansicht der meisten Gelehrten, wegen Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen barmherzig sein. Allah azza wa jal beginnt die Sura damit, dass er schwört bei zwei Früchten. Bei At-Tin, die Feige, und Az-Zaytun, die Olive. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala schwört, so steht ihm zu schwören bei allem, was er möchte. Das heißt, subhanahu wa ta'ala, er schwört bei sich selbst, er schwört bei auch bei seinen Geschöpfen, wohingegen der Mensch nur bei Allah subhanahu wa ta'ala schwören darf. Und die Tatsache, dass Allah azza wa jal bei einer Sache schwört, weist darauf hin, dass es eine besondere Sache ist und dass Allah azza wa jal auf etwas Bestimmtes hinweisen möchte. Und bei der Feige und der Olive, bei diesen zwei Früchten, darin steckt viel Nutzen für die Menschen, egal ob sie es wissen oder nicht wissen. Das, was die meisten Menschen davon profitieren, die meisten Menschen profitieren von diesen beiden Früchten dadurch, dass sie sie natürlich essen, aber auch dadurch, dass sie daraus Öl gewinnen, wie im Falle der Olive. Und aus dem Öl haben sie viel Nutzen für das Kochen, für das Einreiben und für alles andere Mögliche. Und in der Olive hat man auch herausgefunden, und darauf weisen auch ein paar Überlieferungen hin, die allerdings, die ich gefunden habe, nicht authentisch sind. Aber das Ausprobieren, die Versuche haben darauf hingewiesen, dass auch die Oliven und das Olivenöl, meine ich damit, als Heilmittel verwendet wird. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala bei diesen Dingen geschworen. Das sind sicherlich einige der Weisheiten, die dahinter stecken. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in dem darauf folgenden Vers und den Berg Sinin. Der Berg Sinin ist der Berg, auf dem Allah subhanahu wa ta'ala mit Moses gesprochen hat. Diese Tatsache oder diese Begebenheit ist eine weltbewegende Begebenheit gewesen, da Allah azza wa jal meistens nur mit denjenigen Menschen, oder dass Allah subhanahu wa ta'ala hat meistens nur mit Menschen gesprochen, indirekt, indem er Jibril alayhi salatu wassalam gesandt hat, oder indem er den Engel geschickt hat, oder indem er der Person etwas eingegeben hat, auch durch Jibril auf geheime Art und Weise oder durch Träume. Und insofern gibt es verschiedene Arten der Offenbarung. Aber dass Allah Azza wa Jal mit einem Menschen direkt spricht, auch wenn er ihn nicht sehen kann, auch wenn der Mensch Allah Azza wa Jal in diesem Fall nicht sehen kann, das ist eine Begebenheit, die wir nur in seltenen Fällen kennen. Wir kennen es von Adam alayhi salatu wassalam, weil er im Paradies war und da hat Allah mit ihm direkt gesprochen. Und wir kennen es wir kennen es von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Isra-Nacht und Entschuldigung, der Mi'raj-Nacht, und wir kennen es von Musa alaihi salatu wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit all ihnen zufrieden sein und Allahs Segen, Barmherzigkeit und Heil sei auf all ihnen, auf diesen gesamten Propheten. Und dass Allah azza wa jal mit einem Menschen spricht, ist sicherlich eine Wohltat, denn es wird auch eine der Genüsse des Paradieses sein, dass der Mensch sprechen werden darf mit seinem Herrn subhanahu wa ta'ala. Und die Höllenbewohner sprechen, Allah wird sie auch ansprechen, aber die Art und Weise, wie Allah die Höllenbewohner anspricht, ist eine Art, um sie zu erniedrigen. Und die Art, die Allah mit der die Paradiesbewohner anspricht, ist eine aller Art, um sie zu erhöhen, um sie zu ehren. Der Berg Sinin, wie gesagt, ist der Berg, auf dem Allah mit Moses gesprochen hat in Philistin. Und manche Gelehrte sagen, Sinin bedeutet in der Sprache der Abyssinier gesegnet oder schön. Insofern ist es ein, zweifellos ein gesegneter Berg, weil dort dieses geschichtliche, historische Ereignis stattgefunden hat. In der dritten Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala und dieser sicheren Ortschaft. Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei der sicheren Ortschaft. Und welche Ortschaft ist damit gemeint? Gemeint ist damit Mekka und Umgebung. Das heißt der Haram. Denn wir alle wissen, dass um Mekka herum gibt es eine heilige Zone. Und sie ist deswegen eine sichere. Amin auf Arabisch in diesem Fall bedeutet Amin. Das heißt sicher. Weil dort das Kämpfen verboten ist und dort sogar die Jagdtiere sich sicher fühlen und in diesem Bereich kein Kampf gestartet werden darf. Deswegen ist es eine Ortschaft, in der die Menschen sogar schon vor der islamischen Zeit, das heißt in der Jahiliya-Zeit, Sicherheit gefunden haben und bis an den heutigen Tag, so möge Allah subhanahu wa ta'ala das auch so bleiben lassen, Sicherheit finden. Manche Ulama haben gesagt, dass diese ersten drei Verse, bei denen Allah Azza wa Jal bei der Feige und der Olive und dem Berg Sinin und der sicheren Ortschaft schwört, ein Hinweis ist auf die drei Propheten Jesus, Moses und Muhammad sallallahu alaihi wa ajma'in. Das heißt, ein Hinweis auf das Prophetentum, das bekannte Prophetentum jeweils, das sich verbreitet hat in diesen drei Ortschaften. Denn in den Gebieten von Philistin, das ist bekannt für das Gebiet von Isa alaihi salatu wassalam, Jesus und das Gebiet von Sinin, dort hat Moses alaihi salatu wassalam mit Allah gesprochen, insofern ist es das Propheten von Musa gewesen. Und die sichere Ortschaft, das ist der Ort, an dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Propheten erweckt worden ist. Und manche Tafsir-Gelehrten gehen ein bisschen, also zumindest besser gesagt, es wird überliefert über manche Personen, dass sie gesagt haben, mit der Feige und der Olive ist nicht der Baum an sich gemeint oder die Frucht an sich gemeint, sondern die Philistin und mit Sinin ist die Ortschaft gemeint, in der sich Moses aufgehalten hat und mit den sicheren Ortschaften. Und das ist natürlich ein bisschen eine Fehlinterpretation, denn Allah Azza wa Jalla hat deutlich geschworen bei diesen Früchten und ein Muslim muss sich grundsätzlich halten an die offensichtliche Bedeutung der Ayat des Koran und wir haben kein Recht, eine Ayat umzuinterpretieren anders als sie dasteht, solange wir keinen Beweis haben von dem unfehlbaren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn wenn sowas überliefert worden ist, auch über manche Salaf, so sind wir nicht dazu verpflichtet, diese Aussagen anzunehmen, erst recht nicht, wenn sie dem widersprechen, was in dieser Ayah steht. Denn verbindlich sind die Aussagen Allahs und die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in der vierten Ayah, nachdem er uns gezeigt hat, dass er das, was in uns herum oder das, was uns herum, von dem wir profitieren, zu seiner Schöpfung gehört und zu seinen Wohltaten gehört. Diese Früchte, die er erschaffen hat. Und es sind nicht irgendwelche. Und die Berge, die er gemacht hat, damit die Erde nicht anfängt zu wanken. Und diese sichere Ortschaft, für die Allah subhanahu wa ta'ala gesorgt hat, sogar vor der Offenbarung des Koran al-Karim. Diese Tatsachen sind Sachen, von denen der Mensch profitiert, die um ihn herum wirken bzw. existieren. Und jetzt berichtet uns Allah subhanahu wa ta'ala von der Schöpfung des Menschen an sich, wegen dem all diese Sachen erschaffen worden sind. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat all dies auf der Welt und um uns herum erschaffen und hat es den Menschen dienstbar gemacht. Das heißt, dass der Mensch davon profitieren kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wir haben den Menschen ja in schönster Gestaltung erschaffen. Also in den ersten drei Versen, Allah Azza wa Jal berichtet über Schöpfungen, die von denen der Mensch letztendlich profitieren wird. Also würde er einleiten und sagen, all diese Dinge habe ich erschaffen für dich, o Mensch. Und was er dann von uns erwartet, werden wir in den nächsten Versen danach sehen. Also ich wollte nur darauf hinweisen, dass es wie eine Art Einleitung ist für das, was Allah Azza wa Jal in den darauf folgenden Versen sagen möchte und mitteilen möchte. Wir haben, und wir dürfen nicht vergessen, dass wenn wir davon ausgehen, dass dies eine mekkanische Sura ist, so sind die meisten mekkanischen Suren dadurch geprägt, dass sie von der Aqida handeln. Also es geht meistens darum, dass Völker angesprochen werden oder Menschen angesprochen werden, besser gesagt, in erster Linie die Leute aus Mekka, die nicht an den Tag der Auferstehung glauben, die nicht daran glauben, dass Allah Azzawajal als Einziger angebetet werden muss und darf und soll, sondern sie gesellen andere bei oder sie glauben nicht an Allah oder sie leugnen den Tag des Gerichtes und die Auferstehung und die Versammlung und die Waagschale und das Paradies und die Hölle und so weiter und so fort. Alles, was im Jenseits zusammenhängt. Wir haben den Menschen ja in schönster Gestaltung erschaffen. Der Mensch, liebe Geschwister, ist zweifellos die edelste Schöpfung, die Allah Azza wa Jal, oder eine der edelsten Schöpfungen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und der Grund darin liegt in den Eigenschaften, die Allah Subhanahu wa Ta'ala den Menschen gegeben hat. Wenn wir die Schöpfung anschauen, dann finden wir, dass jedem, wenn wir uns die Tiere zum Beispiel anschauen, da sehen wir, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala manche Tiere über die anderen erhöht hat. Und manchen Tieren Eigenschaften gegeben hat, die er anderen Tieren nicht gegeben hat. Zum Beispiel gehört dazu, dass manche Tiere, sie gehen auf allen Vieren und andere Tiere, sie laufen auf zwei Beinen und zweifellos ist dies eine edlere Schöpfung, als auf allen Vieren zu laufen. Andere Tiere hat er erschaffen, subhanahu wa ta'ala, mit Beinen, andere wiederum hat er erschaffen ohne Beine. Und manchen Tieren hat er die Fähigkeit gegeben zu sehen, manchen Tieren hat er die Fähigkeit nicht gegeben zu sehen. Manchen Tieren hat er die Fähigkeit gegeben, farbig zu sehen, manche eben nicht. Manchen Tieren hat er die Fähigkeit gegeben, gut zu sehen, manche hat er die Fähigkeit gegeben, weniger gut zu sehen. Und so weiter und so fort. Und manche Tiere sehen besser aus und manche Tiere sehen angsteinflößend aus und abschreckend aus, wie wenn man an Hyänen denkt und ähnliches. Und so weiter und so fort. Und da sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala jedem Tier bestimmte Eigenschaften gegeben hat. Manche können hören, manche können nicht hören, manche können besser hören, manche können fliegen, andere können nicht fliegen und so weiter und so fort. Aber dem Menschen hat Allah subhanahu wa ta'ala die besten Eigenschaften gegeben und die vollkommensten Eigenschaften gegeben, die ein Mensch haben kann. Und wenn wir also den Menschen anschauen, hat er Augen, mit denen er sehen kann. Und er hat Ohren, mit denen er hören kann. Und er hat zwei Hände bekommen. Und wenn du auch den Menschen von Weitem betrachtest, erkennst du, dass er, dass diese schöne Gestaltung, von der Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat, erkennt man in seiner Ausgeglichenheit. Das heißt, der Mensch ist ausgeglichen. Er ist eine Art Symmetrie in seiner Schöpfung. Er hat zwei Hände, eine rechte und eine linke, und Finger an diesen Händen, die wohlgeformt sind, mit denen er greifen kann. Und er hat Augen, und er hat Augenbrauen, die sein Gesicht verschönern. Stellt euch vor, ein Mensch, der keine Augenbrauen hat. Und er hat Kopfhaare bekommen, was ihn auch schöner macht. Und er hat ihn ansehnlich erschaffen, dass der Mensch sich nicht vom anderen abschrecken lässt, sondern er kann ihn anschauen und er hat ein angenehmes Aussehen. All dies und noch vieles mehr hat Allah subhanahu wa ta'ala in den Menschen gesteckt. Und deswegen sagte Ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala, über diese Gestaltung des Menschen, er sagte, خَلَقَهُ حَيًّا عَالِمًا قَادِرًا مُرِيدًا مُتَكَلِّمًا سَمِيعًا بَصِيرًا مُدَبِّرًا حَكِيمًا. Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen mit den folgenden Eigenschaften ausgestattet oder in folgender Art erschaffen. Lebendig, wissensreich, er hat ihm Macht gegeben, er hat ihm einen Willen gegeben, er hat ihm die Fähigkeit gegeben zu sprechen, er hat ihm die Fähigkeit gegeben zu hören, er hat ihm die Fähigkeit gegeben zu sehen, er hat ihm die Fähigkeit gegeben, seine Angelegenheiten zu verwalten, er hat ihm auch Entscheidungsfreiheit gegeben, er hat ihm Weisheit gegeben. Und dann sagt er, وَهَذِهِ صِفَاتُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ. Er sagt, und das sind die Eigenschaften, dies sind die Eigenschaften des Herrn, also von Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala kann auch hören, er kann auch sehen, er kann auch sprechen, er ist auch weise, er hat Wissen, Er hat Allmacht. Ja? Das heißt, diese Eigenschaften hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen gegeben und wir erkennen sie, also oder diese Eigenschaften, die Allah azza wa jall besitzt, die erkennen wir auch wieder im Menschen, sagt er, Ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala, nicht zu verwechseln mit Ibn Arabi, dem Sufisten, hier ist gemeint einer der großen Gelehrten, also Ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala. Und dann sagt er, وَعَلَيْهَا جَعَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَوْلَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. Und er sagte, dementsprechend haben manche Gelehrten den folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstanden, wahrlich Allah hat Adam nach seinem Bilde erschaffen. Das heißt, er hat ihn auch gemacht, dass er hören kann, sehen kann, lebendig ist, weise ist, Macht hat, Entscheidungsfähigkeit hat und so weiter und so fort. Und Ibn al-Shawkani rahimahullah ta'ala sagte, als nachdem er dieses Zitat gebracht hat von Ibn al-Arabi, er sagte, وَيَنْبَغِي أَنْ يُضَمَّ إِلَى كَلَامِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Er sagte, und man sollte noch zu seinen Worten die folgende Aya hinzufügen, nichts ist ihm gleich. Subhanahu wa ta'ala, nichts ist ihm gleich. Das heißt also, Allah Azza wa Jal, ja, er hat ihm Eigenschaften gegeben, die er selbst hat, subhanahu wa ta'ala, aber diese Eigenschaften sind nicht auf die gleiche Art wie die des Menschen. Wenn wir zum Beispiel die Eigenschaft der Lebendigkeit anschauen, so ist Allah subhanahu wa ta'ala der Erste und der Letzte und er war niemals tot und er war niemals erschaffen und er ist niemals erschaffen worden und er wird auch niemals sterben. Der Mensch hingegen ist zwar auch lebendig, aber seine Art Leben ist nicht so vollkommen wie die von Allah subhanahu wa ta'ala, was sich unter anderem daran zeigt, dass der Mensch vorher nichts war, bis Allah ihn erschaffen hat und danach lässt er ihn wieder sterben und dann macht er ihn wieder lebendig. Insofern ist das eines der Unterschiede zwischen dem Leben Allahs und dem Leben des Menschen. Wallahu ta'ala a'lam. Insofern sagen manche Ulama, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen schönster Gestaltung erschaffen, weil er ihm eben Eigenschaften gegeben hat, von denen wir gerade eben gesprochen haben. Und er hat sie alle in den Menschen getan, und anderen Geschöpfen hat er nicht das Gesamte gegeben, was er den Menschen gegeben hat. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch in Surat al-Isra, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, wir haben den Menschen geehrt. Allah sagte in der 15. Ayah, nachdem wir die Macht Allah subhanahu wa ta'ala jetzt kennengelernt haben, wie er den Menschen erschaffen hat und dass er ihn ausgestattet hat mit Eigenschaften, die nicht selbstverständlich sind, sondern hat sie dem Menschen gegeben, damit es ihm besser geht. Aber stellt euch vor, ein Mensch, wenn er mit einem Auge, kann man auch leben. Man kann auch mit zwei Augen leben, wenn man schwarz-weiß sieht. Man kann auch trotzdem leben. Und man kann auch leben, indem man weniger Entfernung sehen, also weniger weit sehen kann, als man jetzt als Mensch sehen kann. Das heißt, diese Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen gegeben hat, sind keine Selbstverständlichkeit, wenn wir es vergleichen mit anderen Geschöpfen und Allah gebührt alles so. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, nachdem er uns seine Macht und seine Allmacht demonstriert hat Dinge erschaffen hat, die kein Mensch anders machen kann als er, subhanahu wa ta'ala, kein Mensch verändern kann und kein Mensch so hervorbringen kann wie er, so wäre eigentlich jetzt das Resultat und das natürliche Resultat dieser Schöpfung gewesen, dass der Mensch dankbar ist für das, was er ihm gegeben hat. Das wäre die natürliche Schlussfolgerung gewesen. Und Allah sagte uns aber, dass dies nicht der Fall ist, in den meisten Fällen sogar leider nicht der Fall ist. Allah sagte, hierauf haben wir ihn zu dem Niedrigsten der Niedrigen werden lassen. Hierauf haben wir ihn, Allah sagt, dass er den Menschen zu den Niedrigsten der Niedrigen hat werden lassen. Hiermit ist eine von zwei Sachen gemeint. Erstens ist hier, gemeint die Hölle, wal'iyadhu billah. Das heißt, der Mensch, nachdem er das bekommen hat an Ausstattung, was Allah ihm mitgegeben hat, hat es nicht so, oder der Mensch im Allgemeinen nutzt die Fähigkeiten, die Allah ihm gegeben hat, nicht aus, um auf dem rechten Weg zu wandeln und ins Paradies zu kommen. Die meisten Menschen sind nicht so. sondern sie nutzen ihre Zunge, sie nutzen ihre Ohren, sie nutzen ihre Augen, sie nutzen ihre Hände und Füße, all dies nutzen sie, um zu sündigen und um Allah Azza wa Jal gegenüber ungehorsam zu sein, und deswegen werden sie zu den Niedrigsten der Niedrigen werden lassen. Und die Niedrigsten der Niedrigen, waliyadu billah, das sind in der Hölle die Heuchler, wie Allah uns in Surat al-Nisa mitgeteilt hat. Das heißt, der Mensch nutzt das, was Allah ihm gegeben hat, um sich selbst zu erniedrigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Im Gegensatz zu den gläubigen Menschen, in denen Allah in der 6. Ayah gesprochen hat. Er sagte, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. Insofern ist das allgemein die Regel, weil Allah sagte, wir haben den Menschen in schönster Gestaltung erschaffen. Hierauf haben wir ihn, den Menschen, das heißt gemeint die Menschen alle, zu den Niedrigsten der Niedrigen werden lassen, außer diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Diese Menschen sind von dieser Regel ausgenommen. Das sind diejenigen, deren Iman sie erzieht und auf dem rechten Weg lässt. Die zweite Auslegung dieser Ayah bedeutet, oder die zweite Auslegung der Aussage, hierauf haben wir ihn zu den Niedrigsten der Niedrigen werden lassen, gemeint ist die körperliche Gebrechlichkeit und das Alter und das Greisenalter. Warum? Weil der Mensch, nachdem er von Allah subhanahu wa ta'ala gestaltet worden ist oder erschaffen worden ist in schönster Gestaltung und ihm Kraft gegeben worden ist und ihm Kraft gegeben worden und ein schönes Aussehen gegeben worden ist, gibt es eine Zeit, in der Allah Azza wa Jal diese Fähigkeiten oder einige Fähigkeiten dieses Menschen wieder wegnehmen wird. Und auch dies ist eine Demonstration der vollkommenen Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala, der mit seiner Schöpfung macht, was er will, subhanahu wa ta'ala. Erst erschafft er den Menschen. Und der Mensch ist schwach. Und er gibt ihm Kraft. Und er stärkt ihn, lässt ihn heranwachsen, bis er seinen Gipfel erreicht hat. Und danach nimmt er wieder von ihm, von seiner Kraft etwas weg. Und von seiner Schönheit etwas weg, sodass er gebrechlich wird und alt wird und auf Hilfe angewiesen ist, nachdem er anderen Menschen hat helfen können. Und das ist eben das Ende seines Lebens. Und diese Phase macht jeder Mensch eben durch, der ein hohes Alter erreicht, logischerweise. Das ist die zweite Auslegung dieser Ayah. Aber wie ist dann die darauf folgende Ayah zu verstehen, in der Allah Azza wa Jal sagte, außer denjenigen, die glauben, rechtschaffene Werke tun? Denn zweifellos sind ja alle Menschen, die alt werden, machen diesen Prozess durch. Wieso sind also in der 6. Ayah nur diejenigen Menschen ausgenommen, die glauben und rechtschaffene Werke tun? Die Antwort lautet, die Gelehrten haben gesagt, und das auch überliefert worden über einige der Salaf, auch über Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhum überliefert worden, dass hiermit gemeint ist, dass hiermit das ähnliche gemeint ist wie im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dem er sagte, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرْ كُتِبَ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا. Das heißt, wenn ein Mensch krank wird oder auf Reise geht, dann wird ihm das niedergeschrieben, was er auch getan hätte, wenn er zu Hause gewesen wäre und gesund gewesen wäre. Gemeint ist, wenn ein Mensch krank wird, dann wenn ein gläubiger Mensch krank wird, dann macht er während seiner Krankheit im Allgemeinen weniger Gutes, als er in seinem gesunden Zustand gemacht hat. Das heißt, er betet weniger, als er vorher gebetet hat. Er lässt einige freiwillige Gebete aus. Genauso, wenn er auf der Reise ist, lässt er auch einige freiwillige Gebete aus. Und wenn er auf der Reise ist, lässt er vielleicht sein Fasten aus, was er normalerweise hätte gefastet und so weiter und so fort. Aber trotzdem wird diesem Menschen die gleiche Belohnung niedergeschrieben, wie als wäre er nicht krank gewesen und wie als wäre er niemals verreist worden. Insofern, sagen die Gelehrten, ist diese Ayah ein Hinweis darauf, dass der Mensch, wenn er im jungen Alter und im Mannesalter, im Reifealter Gutes tut und dann irgendwann mal alt wird und aufgrund seiner Altersschwäche und seiner körperlichen Gebrechlichkeit nicht mehr diese guten Dinge tun kann, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm diejenigen Taten gutschreiben, die er getan hätte, wenn er auch im hohen Alter noch stark und kräftig gewesen wäre. Das heißt, wenn ein Mensch gewohnt war, montags und donnerstags zu fasten und irgendwann mal aufgrund einer Krankheit nicht mehr fasten kann, aufgrund eines hohen Alters nicht mehr fasten kann, dann wird ihm dieses Fasten montags und donnerstags gut geschrieben, bis zu seinem letzten Atemzug, obwohl er dieses nie gefastet hat. Deswegen sagte Allah Azza wa Jal, hierauf haben wir ihn zu den Niedrigsten der Niedrigen werden lassen, außer denjenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun. Für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. غير ممنون. Auf Arabisch, ممنون bedeutet entweder منقطع, wie es hier übersetzt worden ist, aufhört, oder auch eine zweite Übersetzung, auf die auch hingewiesen worden ist, kommt vom Wort men. Al-men sind die Vorhaltungen, und deswegen heißt es hier, in einer zweiten Übersetzung, für sie wird es einen Lohn geben, der ihnen nicht als Wohltat vorgehalten wird. Der ihnen nicht als Wohltat vorgehalten wird. Aber normalerweise, der Mensch mag es nicht, dass ihm vorgehalten wird. Ich habe dir dies getan, ich habe dir das getan, ich habe für dich das und das gemacht. Und so gehört es zur vollkommenen Belohnung Allahs im Paradies, dass man nicht einmal mehr Voranhaltungen bekommt, obwohl Allah Azza wa Jal derjenige ist, dem das auf zweifellos zusteht, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagte nun im siebten Vers, nachdem wir uns klar geworden ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala erschafft, was er will, dem Menschen mehr gegeben hat, als ihm zusteht, mehr als er verdient hat, und dass er den Menschen geehrt hat, und dass er den Menschen in der schönsten Gestaltung erschaffen hat, und dass er den Menschen sogar Sicherheit gewährt hat auf diesem Gebiet Al-Haram in Mekka, sagte er subhanahu wa ta'ala, und indem er die ungläubigen Menschen anspricht, gemeint sind die ungläubigen Menschen, die nicht daran glauben, dass sie auferstehen werden, was lässt dich da weiterhin das Gericht für Lüge erklären? Was lässt dich da weiterhin das Gericht für Lüge erklären? Ist nicht Allah der Weiseste derjenigen, die richten? Der Zusammenhang ist offensichtlich. Das Gericht gemeint ist hier, dass der Tag der Auferstehung und der Tag der Abrechnung, der Tag, an dem jeder Mensch, der in seinem Grab gewesen ist, auferstehen wird und Allah subhanahu wa ta'ala die Seelen zu den Körpern zurückschicken wird und die Menschen, die Körper der Menschen erschaffen, von Neuem erschaffen wird, so wie sie vorher gewesen waren, und die Menschen, dann werden sie versammelt werden zum Versammlungsort und dann wird das Gericht stattfinden. Dieser Tag des Gerichtes wurde von vielen Menschen in der Vergangenheit und bis an den heutigen Tag für Lüge erklärt. Und der Grund, warum dieser Tag für Lüge erklärt wird, ist natürlich von verschiedenerlei Ursachen. Eine Ursache dafür ist der unvollkommene Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, was bedeutet es, an Allah azza wa jalla zu glauben? Es bedeutet, an Allahs Namen und Eigenschaften zu glauben, in erster Linie. An ihn selbst, subhanahu wa ta'ala, und das, was ihm zusteht, an Ibadah und Rububiyyah. Allah azza wa jalla, zu seinen Namen gehört der Allweise, Al-Hakim. Allah azza wa jalla ist derjenige, der dich das erste Mal erschaffen hat. Wenn der Tag der Auferstehung nicht stattfindet, und das ist einer der logischen, rationalen Beweise, dass der Tag der Auferstehung stattfinden muss, sofern du daran glaubst, dass Allah Azza wa Jal gerecht ist und allweise ist. Denn würde der Tag der Auferstehung nicht stattfinden, dann würde dies bedeuten, dass das Gute und das Schlechte gleich ist. Und es würde bedeuten, dass die Schöpfung des Menschen keinen Sinn gemacht hat. Es würde das bedeuten, was manche Philosophen gesagt haben, Allah Azza wa Jal hat den Menschen erschaffen und dann hat er ihm einen Stich gelassen, wal'iyadu billah. Und wenn der Mensch nur seinen Verstand benutzen würde, dann würde er erkennen, dass alles um ihn herum Gesetzen folgt. Die Himmel, die Sonne, die Sterne, die Pflanzen, die Bäume, die Tiere, alle diese Geschöpfe folgen bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Warum denkt dann der Mensch, dass er keinem Gesetz folgen muss? Insofern gehört es zum Unglauben Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, zu glauben, dass Allah den Menschen erschaffen hat und ihn dann nicht zur Rechenschaft ziehen wird für das, was er getan hat. Und deswegen, wenn der Mensch vollkommen an Allah glaubt und auch an seine Namen und Eigenschaften glaubt, ist es zwingend notwendig, auch an den Tag der Auferstehung zu glauben. Denn es kann nicht sein, dass ein Allweiser dass ein allweiser Gott und Herr den Menschen erschafft und nachher im Stich lässt und ihn leben lässt, wie er will, und der Gerechte und der Ungerechte nach dem Tod alle gleich sind. Das würde der Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala widersprechen. Und deswegen weist Allah azza wa jalla in der letzten Ayah genau darauf hin, als er sagte, Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ist nicht Allah der Weiseste derjenigen, der richten? Ist nicht Allah der Weiseste derjenigen, die richten? Zur Weisheit, liebe Geschwister, gehört es, auch gerecht zu sein und jedem Menschen das zu geben, was ihm zusteht. Und wenn Allah azza wa jalla den Gläubigen mehr gibt, als ihnen zusteht, so ist es ein Geschenk von ihm, subhanahu wa ta'ala. Insofern, liebe Geschwister, wissen wir, dass es verschiedene Arten von Beweisen gibt für den Tag der Auferstehung. Es gibt religiöse Beweise, gesetzliche Beweise im Koran al-Karim, unter anderem diese Ayah, die wir gerade eben vorgelesen haben, die siebte. Und es gibt auch rationale Beweise für jeden Menschen, der daran glaubt, dass Allah azza wa jalla allweise ist. Wenn man diese Surah gelesen hat, so gibt es eine Überlieferung, die manche Leute umsetzen, in der es heißt, dass man nach der letzten Ayah sagen soll, Bala, was so viel heißt wie selbstverständlich oder doch. Denn die letzte Frage ist eine Frage, die letzte Ayah ist eine Frage, es heißt, ist nicht Allah der Weiseste derjenigen, die richten? Und dann sagt man gemäß einer Überlieferung, selbstverständlich oder doch. Doch diese Überlieferung, auch wenn sie von Ibn Hajar rahimahullah ta'ala als Hasan li ghayrihi eingestuft worden ist und von As-Suyuti rahimahullah ta'ala als Sahih eingestuft worden ist, so haben die meisten Gelehrten diese Überlieferung als unauthentisch eingestuft, weil sich in der Überlieferung eine unbekannte Person befindet. Und deswegen hat niemand das Recht, sich zu stützen auf die Ansicht eines Gelehrten, egal wer es ist, nur weil er diese Aussage getroffen hat, insofern sich in der Überlieferung eine Schwachstelle findet und man hat derjenigen Ansicht zu folgen, die der Wahrheit näher ist. Das heißt in anderen Worten, man sagt nichts, weder nach dieser Sura noch nach Surat Al-Qiyamah. Danach ist dasselbe überliefert worden in einer Überlieferung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch festigen im Glauben an den Tag der Auferstehung. Und hieran erkennen wir, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam in sehr vielen Hadithen, also wenn er über den Tag der Auferstehung gesprochen hat, sagte er, korrigiere nochmal meinen Satz, in vielen Hadithen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendermaßen angefangen, er hat gesagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Denn der Glaube an Allah, wie gesagt, der vollkommene Glaube an Allah, zwingt den Menschen dazu, auch an den Tag der Auferstehung zu glauben. Man kann nicht an Allah glauben, vollkommen, ohne ihm Schirk beizugesellen und mit ihm Schirk zu machen. Und man kann nicht an Allahs Namen und Eigenschaften alle glauben, wenn man nicht daran glaubt, dass der Tag der Auferstehung stattfinden wird. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese beiden Eigenschaften sehr oft im Zusammenhang erwähnt. Den Tag der Auferstehung leugnen die Menschen, wie gesagt, entweder indem sie nicht nachsinnen über den Sinn der Schöpfung oder aus Überheblichkeit und aus Hartnäckigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Aber ihr Innerstes, wenn sie, wie gesagt, nachsinnen würden, würden sie auch zu diesem Glauben Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Möge Allah azza wa jall uns festigen im Iman und möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Leben ausrichten für diesen Tag der Auferstehung, den jeder Mensch ereilen wird. Es gibt keinen Mensch, der diesen Tag entfliehen kann. Und jeder Mensch wird eines Tages barfüßig, nackt, unbeschnitten vor Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Es wird sich ihm, Allah subhanahu wa ta'ala, keinen Übersetzer geben. Und es wird keinen Vermittler geben. Und er wird direkt mit Allah sprechen. Und Allah wird ihn zur Rechenschaft ziehen für alles, was er getan hat. Deswegen hat man sich vorzubereiten auf diesen Tag mit guten Werken. Denn die Frage ist, wie bereitet man sich auf diesen Tag vor? Die Antwort lautet, mit guten Werken und mit dem aus dem Weg gehen von den Verbotenen, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch festigen und uns segnen, euch festigen und segnen. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.